Ja, also wie angekündigt, der Vortrag heißt Transgender, die Auflösung der Geschlechter. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal eine kleine Einleitung. Was bedeutet eigentlich Transgender? Und dann werden wir uns mit der Frage befassen, wie Transgender realisiert werden soll. Soll ja in die Tat umgesetzt werden. Dann als nächsten Punkt die Folgen von Transgender. Und dann Transgender im Licht der Verhaltens- und Gehirnforschung und der modernen Genetik. Also da werden wir so richtig von der wissenschaftlichen Seite drauf schauen. Das wird im zweiten Teil des Vortrags sein. Und zum Schluss Weltbilder und ihre Folgen. Aber zunächst einmal, was bedeutet dieser Begriff Transgender? Das ist eigentlich ein Kunstwort, das sich aus zwei Wörtern zusammensetzt, nämlich Trans und Gender. Trans kommt aus dem Lateinischen und bedeutet jenseits, darüber hinaus. Und Gender kommt aus dem Englischen und bedeutet Geschlecht. Meint aber jetzt nicht das biologische Geschlecht, sondern das sogenannte soziale Geschlecht oder man könnte auch sagen, das persönlich gefühlte Geschlecht. Gender bzw. das persönlich gefühlte Geschlecht wird von den Vertretern der Gender-Theorie als unabhängig vom biologischen Geschlecht betrachtet. Das heißt, es gibt wir in der Biologie jetzt nicht nur die zwei klassischen Geschlechter Mann und Frau, sondern man sagt, es sind angeblich viele persönlich gefühlte Geschlechter möglich. Hier zum Beispiel die Annette Behnken, eine evangelische Pastorin, sie sagt, Wissenschaftler sprechen von tausenden unterschiedlichen Geschlechtervarianten bei uns Menschen. Wir werden also im zweiten Teil des Vortrags naturwissenschaftliche Argumente hören zu diesem ganzen Thema, aber die Sozialwissenschaftler meinen, es gäbe tausende von Geschlechtervarianten. Im Extremfall fühlt sich eine Person gar keinem Geschlecht zugehörig und wird daher als Transgender bezeichnet. Das heißt, dass eine Person, die über die Kategorien Mann und Frau hinausgeht. Und damit es erleichtert wird, dass sich diese Transgender-Personen nicht mehr als klassischer Mann oder klassische Frau fühlen müssen, ist es tatsächlich so, dass man in einigen Ländern bereits erlaubt, ein sogenanntes drittes oder unbestimmtes Geschlecht eintragen zu lassen. Und das erste Land, das das ermöglichte, war Australien. Dort ist es seit 2003 möglich, in seinen Reisepass als Geschlecht neben male, also männlich, und female, also weiblich, auch intersex, indeterminate oder unspecified, also intersexuell, unbestimmt oder nicht spezifiziert eintragen zu lassen. Also das Formular gibt es tatsächlich hier von der australischen Regierung, wenn man dafür einen Pass sich bewirbt, dann gibt es hier tatsächlich einen Teil hier, da kann man ankreuzen, unbestimmt bei dem Geschlecht. Und dann steht das im Pass. Eine bekannte Person mit unbestimmtem Geschlecht ist der Australier Norrie May Welby. Der Norrie wurde als Mann geboren und hat sich dann einer sogenannten Geschlechtsumwandlungsoperation unterzogen zu einer Frau. Dann hat er aber herausgefunden, dass er sich eigentlich weder als Mann noch als Frau fühlte. Und daraufhin hat er dann beschlossen, weder als Mann noch als Frau zu leben. In Deutschland kann man jetzt derzeit noch kein unbestimmtes Geschlecht eintragen lassen. Es gibt aber ein sogenanntes transsexuellen Gesetz, das seit 1981 besteht. Und das erlaubt momentan nur eine Änderung von männlich nach weiblich, beziehungsweise von weiblich nach männlich. Und auch nur dann, wenn bestimmte biologische Anomalien nachgewiesen werden. Also wenn irgendein genetischer Defekt vorhanden ist, in solchen Sonderfällen wird es momentan erlaubt. In diesem Fall ist also eine Änderung des Vornamens und des personenstandsrechtlichen Geschlechts möglich. Aber man will diese Einschränkungen auch in Deutschland überwinden. So wurde zum Beispiel bereits 2011 im Deutschen Bundestag ein Antrag eingereicht mit dem Ziel, das transsexuelle Gesetz aufzuheben und die sogenannten sexuellen Menschenrechte zu gewährleisten. In diesem Antrag heißt es wie folgt, Zitat von Dr. Barbara Höll, Die besondere Lebenslage von Transgendern ist ebenfalls nicht berücksichtigt. Als Transgender bezeichnen sich Menschen, die sich nicht in den Kategorien männlich oder weiblich wiederfinden. Sie leiden unter der rechtlichen Einengung durch nur zwei Geschlechter im Namens- und Personenstandsrecht. Das Personenstandsrecht ist dahingehend zu ändern, dass alle Menschen, die Eintragungen weiblich oder männlich, intersexuell oder transgender vornehmen oder auch einen Geschlechtseintrag gänzlich streichen lassen können. Worauf Transgender aber eigentlich hinaus will, ist ein neuer Mensch. Dieser neue Mensch soll seine geschlechtliche Rolle jederzeit völlig frei wählen können. Und zwar unabhängig von seinem bisherigen biologischen Geschlecht und unabhängig von allen bisherigen klassischen sozialen Geschlechterrollen. Um das geht's eigentlich. Und am besten zum Ausdruck bringt es hier die 8. Forderung der queeren Resolution 2013 der Grünen Jugend. Da heißt es, die Kategorien Mann und Frau sind soziale Konstrukte. Doch das Bild der Zweigeschlechtlichkeit wird der Realität nicht gerecht. Wir verstehen einen Menschen nicht als eine Person, die ihr Leben lang einer Geschlechtsidentität als Mann oder Frau ausgesetzt ist. Unser Ziel ist es, eine Gesellschaft so zu prägen, dass jede oder jeder frei entscheiden kann, welche Geschlechtsidentität sie oder er einnehmen möchte. Als grüne Jugend streiten wir dafür, dass die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten endlich anerkannt wird. Also man empfindet das offenbar als eine Beschränkung, die man überwinden müsse. Man müsse jetzt quasi durch diesen Zauberspiegel hindurch und dann wird man eben männlich oder weiblich, je nachdem, was man will. Oder eben, man bleibt irgendwo in der Mitte. Wie soll das aber eigentlich gehen? Wie soll Transgender jetzt realisiert werden? Was sind die Ideen dahinter? Den großen Rahmen für die Umsetzung von Transgender bildet das von den Vereinten Nationen zum Ziel erklärte sogenannte Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming hat, und das wissen die meisten Leute schon, offiziell eigentlich die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Thema. Aber was viele nicht wissen ist, im Fahrwasser von Gender Mainstreaming ist eine regelrechte Kulturrevolution im Gang. In dieser Kulturrevolution sollen alle sogenannten Stereotypen wie Mann und Frau und auch die klassische Familie bestehend aus Vater, Mutter, Kind kritisch hinterfragt und alle anderen sexuellen Orientierungen und Formen des Zusammenlebens gesellschaftlich akzeptabel gemacht werden. So heißt es zum Beispiel in dem Arbeitspapier für die Bildungsplanreform 2015-2016 in Baden-Württemberg auf Seite 9, dass erreicht werden soll, dass Schülerinnen und Schüler einen vorurteilsfreien Umgang mit der eigenen und anderen sexuellen Identitäten haben. Außerdem sollen sie Sensibilität für Stereotype entwickeln und diese hinterfragen. Auf Seite 12 heißt es weiter, dass Schülerinnen und Schüler mit den verschiedenen Formen des Zusammenlebens konfrontiert werden sollen, wie klassische Familien, Regenbogenfamilien, Single-, Paarbeziehung, Patchwork-Familien, Einelternfamilien, Großfamilien, Wahlfamilien ohne verwandtschaftliche Bande. Außerdem sollen sie über schwule, lesbische, Transgender und soweit bekannt intersexuelle Kultur- und Begegnungsstätten reflektieren. Auch Theologen unterstützen den neuen Familienbegriff. So sagt zum Beispiel der westfälische Theologe Martin Treichel, Leiter des Fachbereichs Männer-Familie-Ehrenamt, Familie ist dort, wo Menschen generationenübergreifend füreinander Verantwortung übernehmen. Da haben wir eben nicht nur Vater, Mutter, Kind und Hund, sondern diverse andere Familienkonstellationen. Gleichlautendes hört man aus der Politik. Zum Beispiel hier Ulrich Hampel. Familie ist für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten da, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen. Familien heute sind bunt. Und ganz deutlich bringt es hier noch einmal der Leitantrag zum Thema Gesellschaft und Familie der Grünen Jugend aus dem 29. Bundeskongress in Würzburg zum Ausdruck. der Grundpfeiler einer freien und toleranten Gesellschaft ist eine freie und tolerante Familie. Familie ist die kleinste Einheit in einer Vielzahl an Individuen und Gemeinschaftsformen. Und jetzt ist ganz wichtig hier, der Begriff Familie wird bei uns in erneuerter Definition verwendet. Man definiert also die Familie um. Wir verstehen darunter sowohl das klassische Vater-Mutter-Kind-Bild als auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit oder ohne Kind, polygame Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien, Alleinerziehende, aber auch Wohngemeinschaften wie Studierenden, Mehrgenerationen und Seniorengemeinschaften oder ganz einfach der engste Freundeskreis. Im Mittelpunkt der Definition steht die Solidarität untereinander, das Füreinander-Dasein. Dies wollen wir rechtlich mit einem Familienvertrag absichern und damit die Ehe ersetzen. Also nicht damit genug, dass man sozusagen hier Gleichberechtigung, wie man sagt, schaffen will. Man will die Ehe abschaffen, man will sie ersetzen durch was anderes. Die klassische Ehe soll ersetzt, die Familie neu definiert werden. Und in der Tat ist es ja so, dass die Ehe für alle, das heißt die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare, in Deutschland ja schon seit dem 1. Oktober 2017 rechtens ist. Besonders stark in der Kritik steht der sogenannte Stereotyp Mutter. Anstatt zu Hause zu bleiben und die Kinder zu erziehen, sollen die Frauen in den Beruf gehen. Hier sagt die Simone de Beauvoir, eine französische Schriftstellerin, Philosophin und Frauenrechtlerin, die ähnlich wie die deutsche Alice Schwarzer einen starken Einfluss auf die öffentliche Einschätzung der Rolle der Frau ausübte. Ich bin den meisten typisch weiblichen Sklavenarbeiten entgangen, war nie Mutter und nie Hausfrau. Und beruflich gehörte ich zu den Privilegierten, denn zu meiner Zeit gab es noch weniger Frauen, die Lehrerin für Philosophie waren. Mutterschaft ist heute für Frauen eine böse Falle. Aus diesem Grund würde ich einer jungen Frau raten, nicht Mutter zu werden. Nun, folgerichtig heißt es dann auch im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90 und die Grünen und der SPD Baden-Württemberg 2011 bis 2016 auf Seite 4, den Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung auch für Kinder unter 3 Jahren ab August 2013 wollen wir ohne Wenn und Aber umsetzen. Aber noch einen Schritt weiter geht die deutsche Gewerkschaftsfunktionärin Ingrid Seerbrock, die bis 2012 im Bundesvorstand der CDU war. Sie setzt sich für einen Kinderkrippenzwang ein. Aber auch Kindergärten und Ganztagsschulen sollen verpflichtend werden. Ingrid Seerbrock, Ziel muss in der Tat sein, dass der Besuch von Krippen, Kindergärten und Ganztagsschulen verpflichtend wird. Es stellt sich natürlich hier schon einmal die Frage, warum man anstatt die Kinder in staatliche Erziehungsanstalten zu stecken, warum man die Kinder nicht besser in der klassischen Familie fördert und unterstützt. Und die Antwort ist offenbar die, dass man im Grunde das klassische Familienmodell gar nicht mehr will. Ich fasse noch einmal diesen zweiten Punkt zusammen. Transgender ist eine Kulturrevolution, die im Rahmen des Gender Mainstreaming stattfindet. Mann und Frau werden darin lediglich als soziale Konstrukte und daher als austauschbar betrachtet. Frauen sollen von ihrer klassischen Mutterrolle befreit die Kindererziehung verstaatlicht werden. Ehe und Familie sollen auf alle Formen des Zusammenlebens erweitert und alle Formen der Sexualität sollen gesellschaftlich normalisiert werden. Nun, man kann sich denken, dass so etwas natürlich nicht ohne Folgen bleibt. Deswegen zum nächsten Punkt, die Folgen von Transgender. Diese Transgender-Politik verändert die Gesellschaft. Aber wie ist jetzt so eine Politik zu bewerten? Wohin führt sie und kann sie überhaupt langfristig Bestand haben? Und da gibt uns ein Blick ins letzte Jahrhundert bereits erste Antworten. Weil nämlich schon einmal im Marxismus des 20. Jahrhunderts versucht wurde, die Gesellschaft umzubauen. Marx und Engels hatten nämlich zum Ziel, das biblisch-christliche Familienideal zum Verschwinden zu bringen. Und das sollte durch eine Zerstörung der klassischen Familie erfolgen. Dazu haben es Marx und Engels als notwendig angesehen, die Frau aus der Familie zu nehmen und in die Produktionsprozesse zu integrieren. Und das war nur möglich, wenn der Staat die Kindererziehung übernahm. Offiziell wurde natürlich dieser Umbau der Gesellschaft als Fortschritt und als Befreiung der Frau aus der sogenannten patriarchalischen Gesellschaft verkauft. Zitat von Dr. Karl Marx: Das Geheimnis der heiligen Familie ist die irdische Familie. Um erstere zum Verschwinden zu bringen, muss letztere theoretisch und praktisch vernichtet werden. Und Friedrich Engels, Zitat von ihm: Erziehung sämtlicher Kinder von dem Augenblick an, wo sie der ersten mütterlichen Pflege entbehren können, in Nationalanstalten und auf Nationalkosten. Erziehung und Fabrikation zusammen. In der Tat haben die russischen Kommunisten versucht, nach der Machtergreifung eine neue Sexualmoral einzuführen. Die Ehe wurde als Überbleibsel der alten gesellschaftlichen Ordnung bekämpft. Lenin und Trotzki haben die Abtreibung und Homosexualität legalisiert. Unehelich gezeugte Kinder wurden Kindern, die in der Ehe gezeugt wurden, rechtlich gleichgestellt. Die kirchliche Eheschließung wurde abgeschafft. Jeder durfte so oft heiraten und sich scheiden lassen, wie er wollte. Aber dieses Experiment misslang. Die Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten stieg nämlich um mehr als das Zehnfache an. Viele Straßen- und Waisenkinder waren das Ergebnis des zügellosen sexuellen Verhaltens. Erst unter Stalin wurden die Irrwege erkannt und wieder rückgängig gemacht. Die Ehe wurde wieder vollumfänglich in Kraft gesetzt, Abtreibungen erschwert und Homosexualität unter Strafe gestellt. Nun, in der dem kommunistischen Gedankengut nahestehenden 68er Kulturrevolution, wenn wir da jetzt mal einen Sprung in der Geschichte machen, da wurde von der jungen Generation in den westlichen Industrienationen ein erneuter Anlauf gemacht, die alte gesellschaftliche Ordnung zu verändern. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Das war eines der Slogans dieser Generation, abgeleitet eben von einem Song der britischen Popgruppe The Beatles. Auf der einen Seite standen die Beatles für Frieden und Versöhnung unter den Menschen. Auf der anderen Seite aber standen sie für einen sexuell freizügigen Lebensstil, der auch von Alkohol und Drogen begleitet war. Und diese Mischung machte sie für die junge Generation damals sehr attraktiv und spiegelte ihren erwünschten Lebensstil wider. Die Beatles wurden sozusagen zu ihren lautstarken Vorbildern. Zusätzlich starken Auftrieb erhielt diese Kulturrevolution durch die ebenfalls seit den 1960ern in den westlichen Industrienationen verfügbare Antibabypille, kurz die Pille. In Deutschland versuchten die damaligen Studenten als gesellschaftliche Elite, ihre Ideale und Wertvorstellungen einer damals noch überwiegend christlichen Bevölkerung von oben nach unten überzustülpen. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund bildete den Kern der Studentenbewegung. Ihre geistlichen Wurzeln hatten die Studenten in der sogenannten Frankfurter Schule, einem Sozialforschungsinstitut mit stark neomarxistischen Zügen. Das ist hier zum Beispiel so ein Foto von Studenten in Berlin aus dem Jahr 1968 bei Beratungen, Vordemonstrationen, und das ist hier eine dieser Demonstrationen. Die Studentenbewegung erreichte ihr offizielles politisches Ziel, nämlich die Abschaffung der sogenannten Notstandsgesetze, nicht und löste sich auf. Kurze Bemerkung, die Notstandsgesetze, das war eine im Mai 1968 in Kraft getretene Änderung des Grundgesetzes, um die Handlungsfähigkeit des Staats in Krisensituationen, wie zum Beispiel Aufstand und Krieg, zu sichern. Aber die 68er-Generation gab nicht auf. Und rund ein Jahrzehnt später entstand so schließlich die Partei Die Grünen. Ihre politischen Ziele waren zunächst, die atomare Hochrüstung und die Umweltzerstörung zu stoppen. Von Anfang an setzten sie sich auch für die Gleichberechtigung von Frauen gegenüber Männern ein. Es ist aber so, dass die Grünen nie ihre Wurzeln hinter sich zurückgelassen haben. Und zwar mit der Utopie eines von den als veraltet geltenden biblisch-christlichen Moralvorstellungen befreiten Menschen. Das war sozusagen der wesentliche Grundgedanke dahinter. Und in einem jahrelangen Prozess durfte die 68er-Generation beobachten, wie sich ihre Wertvorstellungen in Deutschland immer weiter ausbreiteten. Man kann sagen, was den Kommunisten Russlands auf Dauer versagt geblieben war, gelang in Deutschland schließlich auf demokratischem Weg. Nämlich die Zurückdrängung des biblisch-christlichen Ehe- und Familienideals durch die Installation von Kinderkrippen bzw. Kindertagesstätten, die Legalisierung der Abtreibung, die Normalisierung der Homosexualität und die Ehe für alle. Nun, wie sieht jetzt aber eigentlich dieses vorläufige Resümee dieses Umbaus der Gesellschaft aus? Sind wir jetzt dem Ziel eines neuen, glücklicheren und zufriedeneren Menschen näher gekommen? Schauen wir uns zunächst einmal die Kinderkrippen oder Kitas bzw. Kindertagesstätten an. Wenn wir da einen Blick reinwerfen, dann zeigt sich, dass Kinder, die in den ersten 3 Lebensjahren nicht überwiegend familiär betreut werden, eine deutlich erhöhte Konzentration des Stresshormons Cortisol aufweisen, selbst bei sehr guter Qualität der Betreuung. Und das geht aus verschiedenen Studien hervor. Ich habe hier nur eine kleine Auswahl von Literaturhinweisen gegeben. Die Cortisol-Tagesprofile der Kleinkinder lassen sich vergleichen mit den Stressreaktionen von Managern unter extremen beruflichen Anforderungen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Der erhöhte Cortisolspiegel führt aber jetzt nicht nur zu typischen Stressreaktionen wie Blutdrucksteigerung, Übersäuerung durch gesteigerte Magensaftsekretion und Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte, sondern er hat auch Folgen für die Entwicklung der Kinder. Dabei wird vor allen Dingen die Entwicklung des Gehirns negativ beeinflusst, insbesondere die Gehirnregion des sogenannten Hippocampus. Der Hippocampus ist vor allen Dingen zuständig für den Teil unseres Gedächtnisses, der mit persönlichem Wissen bzw. persönlichen Erfahrungen zu tun hat und mit der Regulation emotionaler Zustände. Man hat jetzt beobachtet, dass im Hippocampus unter Stress Nervenzellen absterben und Verbindungen zu anderen Nervenzellen reduziert werden. Und dadurch ergeben sich insgesamt negative Langzeitauswirkungen auf die Gedächtnisbildung und die Stressbewältigung. Stressbewältigung nimmt also ab. Bei Mädchen hat man festgestellt, bringt der erhöhte Stresshormonspiegel darüber hinaus die Gefahr von Entwicklungsstörungen im Bereich der Gehirnregion des sogenannten präfrontalen Kortex und der Amygdala mit sich. Das sind Bereiche, die für Planungs- und Entscheidungsprozesse und auch für die emotionale Bewertung von Situationen verantwortlich sind. Eine Beeinträchtigung dieser Schaltzentralen kann das soziale Verhalten langfristig negativ beeinflussen und eine verminderte Angstbewältigung bis hin zu Depressionen zur Folge haben. Ein weiterer Faktor ist, dass es in vielen Kinderkrippen Probleme mit der gemeinsamen Mittagsruhe gibt. Da ist es ja so, dass Kleinkinder je nach Alter zwischen 12 und 18 Stunden Schlaf benötigen. Dabei ist der sogenannte langsame Wellen- oder Tiefschlaf entscheidend. Der Tiefschlaf ist jetzt wichtig, weil die Menge des produzierten Wachstumshormons hängt direkt zusammen mit der Menge an Tiefschlaf, den das Kind erhält. Also wenn es nicht genug schläft, dann wächst es nicht genug sozusagen. Der Tiefschlaf benötigt aber Ruhe, die aber in Kinderkrippen oft nicht genügend gegeben ist. Aufgrund des meist generell hohen Lärmpegels, und man hat dann schon Spitzenpegel wie bei lautem Verkehrslärm gemessen, sind die Kinder zudem oft zu aufgedreht und haben mit Einschlafstörungen zu kämpfen. Der Mangel an Tiefschlaf führt jetzt zu einer verzögerten Gehirnentwicklung mit negativen Folgen im Bereich des Gedächtnisses und des Lernens. Und zudem ergibt sich eine negative Rückkopplung mit Bezug auf das Stresshormon Cortisol. Das heißt, die bei den normalen Kindern beobachtete Hemmung der Cortisolausschüttung wird stark vermindert. Also hier haben wir zum Beispiel ein Kind mit Lernschwierigkeiten aufgrund des ADHS-Syndroms, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die also auch zum Teil auf diese Dinge, die ich jetzt hier erwähnt habe, zurückzuführen sind. Hier einige Veröffentlichungen zu diesem Thema. Ein weiterer Problembereich ist der Spracherwerb. Es ist ja so, dass die Kinder die Sprache vor allen Dingen über ihre Mütter lernen. Daher kommt auch der Begriff Muttersprache und nicht Vatersprache. Ja. Die Kinder können bereits im Mutterleib die Sprache der Mutter hören und sich später daran erinnern. Nach der Geburt bevorzugen sie dann die Mutterstimme gegenüber anderen Stimmen. Bereits in den ersten 10 Tagen nach der Geburt wird eine enge Mutter-Kind-Beziehung aufgebaut. Und damit sich jetzt die Sprache ungestört entwickeln kann, muss diese enge Beziehung mindestens bis zum 3. Lebensjahr aufrechterhalten werden. Kinder, die in dieser Zeit in Kinderkrippen untergebracht werden, sind hier ganz stark benachteiligt. So hat zum Beispiel der Barmer Arztreport 2012 festgestellt, dass 38% der Jungen und 30% der Mädchen im Alter von 6 Jahren Sprechstörungen aufweisen. Das ist eine ganz enorme Zahl bzw. enormer Prozentsatz. Also dieses Mädchen tut sich hier schwer mit dem Sprechen. Hier aus dem Barmer Arztreport, Zitat: Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache ziehen oft sekundäre Folgen nach sich, wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und Verhaltensbereich. Auch hier wieder einige Literatur dazu. Insgesamt stellt man folgende Langzeitfolgen von Kinderkrippen fest, die bis ins Erwachsenenalter reichen können. Höhere Anfälligkeit gegenüber Infektionen, Neurodermitis und Kopfschmerz, Sprach- und Sprechstörungen, Beeinträchtigungen des Gedächtnisses und Lernvermögens, geringere Sozialkompetenz, mangelnde Stressbewältigung, aggressives Verhalten, Depressionen und Angstzustände. Besonders deutlich werden die negativen Folgen in Schweden. Ausgerechnet Schweden gilt ja als Vorreiter der modernen Familienpolitik. Dort werden fast 50%, also fast die Hälfte aller 12 Monate alten Kleinkinder und rund 90% aller 2-Jährigen fremdbetreut. Vor allen Dingen weibliche Kinder und Jugendliche sind betroffen. Innerhalb der letzten 1,5 Jahrzehnte haben dort die psychischen Erkrankungen um 1000% zugenommen. Depressionen sind um 500% gestiegen. Die Selbstmordrate junger schwedischer Mädchen ist die höchste in ganz Europa. Und Ähnliches gilt übrigens für Finnland und Dänemark, die auch als Vorbilder in Sachen Gender gelten. Auch dazu gibt es jede Menge Literatur. Ich habe einige Beispiele angeführt. Nächstes Thema: Ehe für alle. Nicht nur Kinder, die in den ersten Lebensjahren in Kinderkrippen aufgezogen werden, haben mit Spätfolgen zu rechnen, sondern das gilt auch für zu Hause aufwachsende Kinder im Fall gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Und das zeigen wiederum verschiedene Studien, die in den letzten Jahrzehnten an jungen Erwachsenen durchgeführt wurden. Die Studien stammen aus den USA, weil nämlich auch die hier wiederum eine Vorreiterrolle in Anführungszeichen übernommen haben und wo gleichgeschlechtliche Partnerschaften in nennenswerten Anzahlen schon deutlich länger existieren als in Deutschland. Da hat man also wesentlich bessere statistische Basis als bei uns. Bei uns gibt es das noch nicht so lange in Europa. Also die Folgen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Beispielsweise geht aus einer Studie von 15.000 Personen im Alter von 18 bis 39 Jahren hervor, dass 19% der Personen aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften wegen Angststörungen, Depressionen oder Beziehungsproblemen in psychotherapeutischer Behandlung sind. Hingegen zeigen nur 8% der Personen aus klassischen Familien diese Störungen, also deutlich weniger. 28% der aus der erstgenannten gleichgeschlechtlichen Gruppe stammenden Personen sind arbeitslos, im Vergleich zu nur 8% aus klassischen Familien. Und 40% der Personen aus der ersten Gruppe haben außerpartnerschaftliche Affären, während es in der zweiten Gruppe nur 13% sind. Personen aus der ersten Gruppe haben außerdem eine deutlich geringere Anzahl von höheren Schulabschlüssen. Und auch in 22 anderen Lebensbereichen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, schneidet die Gruppe der aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften stammenden Personen schlechter ab. Personen weiblichen Geschlechts schneiden im Vergleich zu männlichen Personen insgesamt besonders schlecht ab. Die Homosexuellen sind zudem besonders stark von Geschlechtskrankheiten betroffen. Sie haben bis zu rund 20 Mal mehr Geschlechtskrankheiten als der Durchschnitt der Bevölkerung. Auch hier wieder einige Literatur zu dem Thema Folgen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die Abtreibungen. Die Frühsexualisierung der Heranwachsenden und der resultierende sexuell freizügige Lebensstil, der hat viele, kann man sich denken, viele ungewollte Schwangerschaften zur Folge, die aber ihrerseits wieder viele Abtreibungen nach sich ziehen. Und die Abtreibungen bleiben bei vielen Frauen nicht ohne psychische Schäden, die wiederum therapeutisch behandelt werden müssen. Auch wenn man den Frauen oft etwas anderes erzählen, die Zahlen sehen da ganz anders aus. Hier wieder einige Literatur zu dem Thema. Letzter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist das Schulsystem. Das Schulsystem versucht überwiegend Mädchen zu fördern. Weil aber Jungen und Mädchen verschieden sind und aufgrund unterschiedlicher Gehirnentwicklung auch unterschiedliche Erziehungsmethoden benötigen, das wird ja oft übersehen, bleiben die Jungen immer öfter auf der Strecke. Im Endeffekt sind mehr Jungen als Mädchen Schulabgänger ohne Schulabschluss, was eben hohe soziale Folgekosten hat, um dann die jungen Männer wieder auf Spur sozusagen und in zukunftsfähige Berufe zu bringen. Auch das ist mittlerweile in Deutschland ein bekanntes Phänomen, das man mit Zahlen belegen kann. Ich fasse nochmal zusammen und dann haben wir eine kurze Pause. Das Konzept neuer Mensch funktioniert nicht. Personen aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leiden vermehrt an Depressionen, Angststörungen oder Beziehungsproblemen, sowie an Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen Frauen. Der zunehmend sexuell freizügige Lebensstil führt zu Abtreibungen, die oft psychische Schäden bei den betroffenen Frauen verursachen. Und hinzu kommt eine Zunahme von Geschlechtskrankheiten bei Homosexuellen. Vor allem aber ist die heranwachsende Generation betroffen. Sie muss nämlich die Rechnung bezahlen. Kinder, die in Kinderkrippen aufwachsen, leiden unter Stress und zeigen Entwicklungsstörungen mit negativen psychischen Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter, insbesondere die Frauen. Und das Schulsystem produziert zunehmend junge Männer ohne Schulabschluss mit hohen sozialen Folgekosten. Ja, aber jetzt zunächst einmal eine kurze Pause. Ja, also wir kommen jetzt zum vierten Punkt, Transgender im Licht der Verhaltens- und Gehirnforschung und der modernen Genetik. Die Grundannahme von Transgender ist ja, dass die sozialen Rollen von Mann und Frau einfach austauschbar sind und die biologischen Unterschiede keinen wesentlichen Einfluss haben. Man geht davon aus, dass der Mensch frei ist, sein gefühltes Geschlecht zu wählen, bis hin zur völligen Auflösung der Geschlechter. Aber wie stellt sich jetzt diese Annahme im Licht der Verhaltens- und Gehirnforschung und der modernen Genetik dar? Wir fangen an mit der Verhaltensforschung. Verschiedene Untersuchungen belegen, dass die grundlegende Ausrichtung des Verhaltens von Männern und Frauen nicht ausschließlich, ja nicht einmal überwiegend erlernt wird, sondern stattdessen angeboren ist. Und am eindrücklichsten, dass das wirklich so ist, ist hier eine Studie an neugeborenen Babys. Ganz offensichtlich kann man in diesem Fall soziale Faktoren ausschließen. Ja? Wenn die neugeboren sind, dann konnten die ja noch keine sozialen Erfahrungen sammeln. In dieser Studie wurden 100 Babys, die erst einen Tag alt waren, zwei Gegenstände gezeigt. Und dabei wurden ihre Reaktionen auf Video aufgezeichnet. Der eine Gegenstand war ein Foto einer lächelnden, sonnengebräunten jungen Frau. Der andere Gegenstand war ein spezielles Mobile, das aus Teilen des Fotos der jungen Frau zusammengestellt worden war, sodass man kein Gesicht mehr erkennen konnte. Die Analyse der Videoaufnahmen ergab jetzt, dass die weiblichen Babys im Mittel länger das Frauengesicht, die männlichen Babys im Mittel länger das Mobile betrachteten. Offenbar zeigten also sich die männlichen Babys mehr für Dinge interessiert, die weiblichen mehr für Personen. Ich habe das hier nochmal bildlich veranschaulicht. Also hier das weibliche Baby, das sich für das Bild der jungen Frau interessiert und die männlichen Babys, die sich mehr für das Mobile interessiert haben. Ein Tag alte Babys. Bestätigt wird es durch eine andere Studie, die an Kleinkindern durchgeführt wurde, die ein Jahr alt waren. Man hat ihnen Videos, und zwar ohne Ton, von fahrenden Autos und Videos von sprechenden Personen gezeigt. Und wiederum zeigten die Mädchen mehr Interesse an den Personen als an den Autos. Wichtig ist jetzt Folgendes, man könnte einwenden, na gut, nach einem Jahr haben die schon irgendwie soziales Verhalten nachgeahmt. Aber man kann hier ganz klar sagen, dass das soziale Verhalten nicht nachgeahmt oder abgeschaut war von älteren Kindern oder Erwachsenen, weil es andere Studien gibt, die beweisen, dass Kinder erst ab dem Schulalter dazu übergehen, Personen des einen Geschlechts mehr nachzuahmen als Personen des anderen Geschlechts. Also bis zum Schulalter ahmen die einfach alles nach, was ihnen vor die Nase kommt. Ja, ob männlich oder weiblich, spielt gar keine Rolle. Erst ab dem Schulalter fangen die an zu differenzieren. Auch mit 2 Jahren greifen deswegen die Jungen mit größerer Wahrscheinlichkeit nach fahrenden Spielzeugautos und Bausteinen und lassen die Spielzeugpuppen liegen. Bei Mädchen desselben Alters ist es gerade umgekehrt. Das gilt aber nicht nur für die Industrienationen. Dasselbe Schema findet man auch in vorindustriellen Gesellschaften. Also dieses Bild hier ist nicht nur ein Klischee, sondern das ist Tatsache und ist nicht erlernt. Die grundsätzlich unterschiedliche Interessenlage setzt sich auch nahtlos bei Erwachsenen fort. So arbeiten die Männer tendenziell lieber im technischen Bereich, Frauen lieber im sozialen Bereich. Das ist auch ein weltweites Phänomen. Entsprechend findet man auch in technischen Berufen mehr Männer als Frauen. In sozialen Berufen ist es gerade umgekehrt. Und das ist im Übrigen auch ein Grund dafür, dass es trotz der Quotenregelung schwer ist, viele Frauen in typischen Männerberufen unterzubringen. Dass hier aber mehr im Spiel ist als nur unterschiedliche Interessen, das zeigen uns diverse andere Studien. In einem Test wurde zum Beispiel untersucht, ob es im Verständnis einfacher technischer Apparaturen einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Die Probanden sollten vorhersagen, ob sich Stangen nach oben oder unten bewegen, wenn Hebel, die mittels verschiedener Zahnräder miteinander in Verbindung standen, bewegt wurden. Und da stellte sich heraus, dass Männer das Ergebnis besser vorhersagen konnten. In einem anderen Test wurden Männern und Frauen verschiedene Gesichtsausschnitte gezeigt, in denen nur die Augenpartie der Person zu sehen war. Und dann sollte angegeben werden, in welchem emotionalen Zustand sich die jeweilige Person gerade befindet. Also zum Beispiel freudig, neugierig, wütend, traurig und so weiter. Und hier ist ganz klar, dass die Frauen in ihren Antworten treffsicherer waren. Also nur hier ein Beispiel. Sie können jetzt selber raten, was trifft hier zu? Ist die Frau hier überrascht, zufrieden, scherzend oder zuversichtlich? Ja, ich habe das Richtige gehört. Zuversichtlich, genau. Solche Tests werden also gemacht. Insgesamt kann man die Ergebnisse der Verhaltensforschung wie folgt zusammenfassen. Das weibliche Gehirn ist von Anfang an mehr auf Empathie ausgerichtet. Das männliche Gehirn mehr auf Systeme. Empathie ist dabei die Fähigkeit, die Emotionen und Gedanken anderer Personen erkennen und darauf emotional reagieren, sprich mitfühlen zu können. Die Ausrichtung auf Systeme bedeutet andererseits die Fähigkeit, Systeme analysieren und konstruieren zu können. Diese Unterschiede gelten nur im Mittel bzw. im Durchschnitt. Es ist so, dass in Wahrheit sowohl Männer als auch Frauen eine gewisse Bandbreite oder ein Spektrum von systemischem bzw. empathischem Denken aufweisen. Und dieses Spektrum bedeutet, dass ein kleiner Teil der Männer empathischer denken kann als der Durchschnitt der Frauen. Umgekehrt kann ein kleiner Teil der Frauen systemischer denken als der Durchschnitt der Männer. Also ich habe das hier mal veranschaulicht. Wir haben also hier nach oben den prozentualen Anteil der Bevölkerung. Die Achse von links nach rechts ist das empathische Denken. Beim empathischen Denken liegt die Verteilungskurve der Frauen hier in Rot klar vor der Verteilungskurve der Männer hier in Blau. Man sieht auch, dass beide Kurven überlappen, ja, in dem Bereich, wo sie sich überschneiden. Personen mit den höchsten Werten auf der Skala des empathischen Denkens sind aber die Frauen. Also Rot ist ganz rechts. Ja. Die Frauen denken auch im Durchschnitt empathischer als die Männer. Das sieht man an den beiden gestrichelten Linien. Trotzdem aber gibt es wenige Männer, die empathischer denken als der Durchschnitt der Frauen. Das ist das kleine Symbol unten, das rechts von der roten Durchschnittslinie der Frauen liegt. Andersrum betrachtet, beim systemischen Denken liegt die Verteilungskurve der Männer klar vor der Verteilungskurve der Frauen. Wieder überlappen beide Kurven. Personen mit den höchsten Werten auf der Skala des systemischen Denkens sind aber Männer. Blau ist ganz rechts. Die Männer denken auch im Durchschnitt systemischer als die Frauen. Das sieht man wieder an den beiden gestrichelten Linien. Trotzdem gibt es wenige Frauen, die systemischer denken als der Durchschnitt der Männer. Das sieht man jetzt hier wieder an dem kleinen weiblichen Symbol unten, das rechts von der blauen Durchschnittslinie der Männer liegt. Die Transgender-Theorie hat zwar recht, dass es Männer gibt, die wie Frauen und Frauen, die wie Männer denken und fühlen können. Aber, und das ist jetzt eben ganz wichtig, das gilt nicht für die Mehrheit der Männer und Frauen. Im Durchschnitt und bei den Spitzenleistungen unterscheiden sich Männer und Frauen ganz wesentlich. Die Tatsache, dass es Frauen gibt, die wie Männer und Männer, die wie Frauen denken und fühlen können, zeigt eigentlich nur die geniale Flexibilität des menschlichen Gehirns. Es ist ein großer Fehler, aus dieser Flexibilität den Schluss zu ziehen, dass es gar kein biologisch begründetes unterschiedliches Geschlechterverhalten gäbe. Soweit zur Verhaltensforschung. Wir gehen als nächstes in die Gehirnforschung rein. Die Frauen weisen im Durchschnitt eine stärkere Aktivierung der Gehirnregionen, die ich schon erwähnt hatte, des präfrontalen Kortex, der Amygdala und des Hippocampus auf. Das verstärkt zwar ihre empathischen Fähigkeiten, also die Fähigkeiten mitzufühlen, birgt aber gleichzeitig auch die Gefahr von verminderter Angstbewältigung und von Depressionen. Das sind also hier diese Gehirnregionen, hier ist also der präfrontale Kortex, hier die Amygdala und hier der Hippocampus. Nur damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, wo diese Gehirnregionen liegen. Im Verhalten äußert sich dieser Unterschied normalerweise so, dass Frauen, das denke ich, kann man ganz leicht beobachten, tendenziell mehr die Details eines emotionalen Ereignisses abspeichern, während sich Männer mehr die allgemeinen Zusammenhänge und weniger die Details merken. Ich meine, ich bin verheiratet, ich weiß, dass das so ist. Das ist der Unterschied zwischen meiner Frau und mir. Meine Frau kann sich unglaublich gut an Details erinnern, die ich einfach schon vergessen habe. Aber umgekehrt kann sie sich an die Zusammenhänge nicht mehr erinnern, die ich gesehen habe in der gleichen Situation. Und so ergänzt sich das eigentlich idealerweise. Aber es ist ganz klar unterschiedlich. Ein weiterer Unterschied ergibt sich, wenn man die Arbeitsweise der beiden Gehirnhälften betrachtet. Unser Gehirn ist ja in zwei Hälften aufgeteilt. Eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Für viele Aufgaben werden zwar beide Gehirnhälften benötigt, aber es gibt eine Spezialisierung. Die linke Gehirnhälfte, hat man festgestellt, wird mehr für analytisches, sequenzielles Denken, also einschließlich Sprache und Kommunikation eingesetzt. Die rechte mehr für intuitive, parallele Verarbeitung, einschließlich räumlicher Orientierung und Koordination. Also hier nochmal veranschaulicht, die zwei Gehirnhälften, links mehr analytisch und sequenziell, rechts mehr intuitiv, mehr parallel arbeitend. Bei Männern hat man jetzt eine stärkere Spezialisierung festgestellt. Das heißt, die beiden Gehirnhälften arbeiten mehr getrennt voneinander. Nicht völlig, aber mehr getrennt. Bei Frauen hat man hingegen eine weniger starke Spezialisierung festgestellt. Das heißt, die beiden Gehirnhälften arbeiten mehr zusammen. Der Grund ist die Gehirnverschaltung, kann man sagen, oder, das kann man heutzutage wirklich ermitteln, die Gesamtheit aller Verbindungen zwischen den Nervenzellen bzw. den Neuronen des Gehirns. Und da zeigt sich, dass bei Männern deutlich weniger Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften vorhanden sind als bei den Frauen. Stattdessen finden sich bei Männern deutlich mehr Verbindungen innerhalb der Gehirnhälften. Also hier, das ist ein typisches männliches Gehirn. Wir sehen hier die zwei Gehirnhälften und wir sehen schon, die Verbindungen sind mehr auf die jeweiligen Gehirnhälften beschränkt. Es gibt zwar auch einen Austausch, aber der ist nicht so massiv wie hier beim weiblichen Gehirn. Da ist es wesentlich stärker miteinander verknüpft, die linke und die rechte Hälfte, aber dafür fehlen sozusagen die Verbindungen innerhalb der Gehirnhälften. Ich fasse das nochmal zusammen. Das männliche und das weibliche Gehirn weisen trotz sehr starker äußerlicher Ähnlichkeit eine unterschiedliche Verschaltung, kann man sagen, und Aktivierung bestimmter Gehirnregionen auf. Und in dieser unterschiedlichen Gehirnverschaltung liegt eben auch das Geheimnis des im Mittel mehr systemischen Denkens bei Männern im Vergleich zum im Mittel mehr empathischen Denkens von Frauen. Das empathische Denken erfordert nämlich einen ganzheitlicheren Ansatz, der also sowohl die analytischen Aspekte der linken Gehirnhälfte als auch intuitive Aspekte der rechten Gehirnhälfte mit einschließt. Das systemische Denken aber erfordert einen spezialisierteren Ansatz, in dem die beiden Gehirnhälften mehr getrennt und voneinander unabhängig arbeiten. Wir sehen hier zwei Arbeitsweisen, die verschieden sind, die aber nicht in Konkurrenz stehen, sondern die sich ergänzen. Ich komme zum Schluss zur modernen Genetik und die spricht hier eigentlich die deutlichste Sprache. Warum ist das Verhalten von Männern und Frauen unterschiedlich voreingestellt? Warum sind die Gehirne jetzt anders verschaltet? Die letztendliche Ursache liegt nicht in sozialen Faktoren, die nur eine untergeordnete Rolle spielen, sondern in den Genen. Männer und Frauen unterscheiden sich grundsätzlich in ihren Genen. Da ist zunächst einmal der offensichtlichste Unterschied, der darin besteht, dass Männer und Frauen zwar 22 gleiche Chromosomen haben, sich aber in ihrem 23. Chromosom, dem sogenannten Geschlechtschromosom, unterscheiden. Dieses ist bei Frauen das X-Chromosom, bei Männern das Y-Chromosom. Man sieht hier ganz deutlich das wesentlich größere X-Chromosom im Vergleich zum Y-Chromosom. Bedeutet das jetzt aber, dass das Y-Chromosom weniger wichtig ist? Wir werden im Folgenden sehen, dass das ganz und gar nicht so ist und dass das kleinere Y-Chromosom es sozusagen in sich hat. Aber die ganze Sache bedeutet jetzt auch nicht, dass Männer nur das Y-Chromosom haben und Frauen nur das X-Chromosom. Der Grund ist nämlich der, weil die genetische Information bei jedem normalen Menschen, also der nicht genetisch irgendwie einen Defekt hat, immer doppelt vorliegt. Ein Teil stammt immer vom Vater, ein Teil von der Mutter. Und aus diesem Grund weisen Männer die Kombination XY, Frauen die Kombination XX auf. Das X-Chromosom wird von der Mutter vererbt, das Y-Chromosom natürlich vom Vater. Männer haben also die genetische Information des X- und des Y-Chromosoms, während den Frauen die Information des Y-Chromosoms fehlt. Das ist also hier ganz klar zu sehen, die Frauen haben das Y-Chromosom eben nicht. Und das hat zur Folge, dass Männer und Frauen zunächst einmal andere Geschlechtsmerkmale oder Geschlechtsorgane ausbilden. Soweit ist jetzt die Kenntnis natürlich bis vor einigen Jahren. Es gibt aber neueste Ergebnisse aus der Genetik, die zeigen, dass diese Unterschiede bei weitem nicht auf die Geschlechtsorgane beschränkt bleiben. Hier ein Zitat von Dr. Daniel Bellot, einem Genetiker. Er sagt, alle vielfältigen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, angefangen bei der Anatomie bis hin zur Anfälligkeit für Krankheiten, ergeben sich aus den Unterschieden in den Genen des X- und Y-Chromosoms. Es ist so, jede einzelne Körperzelle bei Ihnen weiß ganz genau, ob sie männlich oder weiblich ist. Und schon aus diesem Grund ist es offensichtlich, dass eine sogenannte Geschlechtsumwandlung, wie im Fall von sogenannten transsexuellen Personen, sich immer nur auf die äußeren Merkmale beziehen kann. An der genetischen Geschlechtsidentität kann sie absolut nichts ändern. Professor David Page, Genetiker, sagt Folgendes. Alle Körperzellen, die Hautzellen, die Leberzellen, die Zellen des Herzens und sogar die Zellen im Ohr wissen auf fundamentaler molekularer Ebene, ob sie XX oder XY sind. Also XX oder XY ist nicht nur auf die Geschlechtsorgane beschränkt, sondern auf alle Körperorgane. Entscheidend ist dabei das Y-Chromosom, weil das Y-Chromosom nämlich, obwohl es, wie gesagt, relativ klein ist und es deutlich weniger Information als das X-Chromosom trägt, eine ganz besondere Funktion hat. Es wirkt wie ein multifunktionaler Schalter, der an verschiedensten Stellen eingreift und wirkt und programmiert, könnte man sagen, sozusagen den ganzen Körper um. Professor David Page sagt Folgendes: Es gibt Gene auf dem Y-Chromosom, die in jedem Winkel und jeder Ritze des Körpers aktiv sind. Die Haut, das Blut, das Gehirn, die Lunge, was auch immer. Sie scheinen eine Art globaler Unternehmer innerhalb des menschlichen Genoms zu sein, eine Art Master-Regulator oder Meister-Regulierer oder Steuerer. Man hat herausgefunden, dass auf diese Weise von den rund 20.000 proteinkodierenden Genen im menschlichen Körper, jetzt halten Sie sich fest, im Durchschnitt rund 6.500 Gene, das heißt rund ein Drittel, bei Männern anders aktiviert oder geschaltet sind als bei Frauen. Ein ganzes Drittel ist anders geschaltet. Man spricht hier von sogenannter Genexpression. Also das Erbgut ist ja im Prinzip nicht so dramatisch verschieden, aber man weiß heutzutage, dass gewisse Abschnitte im Erbgut aktiviert oder nicht aktiviert sein können. Und auf das kommt es an, was ein- oder was ausgeschaltet ist. Das heißt, obwohl Männer und Frauen, wie gesagt, bis auf das relativ kleine Y-Chromosom die gleichen Gene haben, sind viele Gene im einen Fall eingeschaltet und im anderen Fall ausgeschaltet. Einfaches Beispiel: Gene in der menschlichen Haut, die bei Männern ein- und bei Frauen aber ausgeschaltet sind. Und das hat zur Folge, dass das Haarwachstum bei Männern ganz anders ist als bei Frauen. Hier der Dr. Moran Gershoni, ein Genetiker, er sagt, das grundlegende Genom ist in uns allen fast gleich, aber es wird im ganzen Körper und unter den Individuen unterschiedlich genutzt. Diese anders aktivierten Gene sind nicht gleich für alle Männer bzw. alle Frauen, sondern zeigen eine gewisse Variation. Führt das jetzt dazu, würde man vielleicht denken, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau verschwimmen, so wie die Transgender-Theoretiker meinen? Das ist nicht der Fall. Denn es zeigt sich, dass der durchschnittliche genetische Unterschied zwischen einem beliebig herausgegriffenen Mann und einer beliebig herausgegriffenen Frau wesentlich größer ist als der entsprechende Unterschied zwischen zwei beliebig herausgegriffenen Männern, ja, oder zwei beliebig herausgegriffenen Frauen. Dr. David Page nochmal dazu: Der genetische Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau ist 15 Mal so groß wie der genetische Unterschied zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Frauen. Neben einfachen körperlichen Merkmalen sind dabei aber auch Gene betroffen, die die Entwicklung des Babys im Mutterleib steuern. So wird zum Beispiel durch die Gene in einem männlichen Baby die Produktion des Hormons Testosteron angekurbelt und von Östrogen verringert, was wiederum dazu führt, dass das sich im Mutterleib entwickelnde Gehirn männlicher wird. Hier eine ganze Reihe von Literatur dazu, die diese Dinge belegt. Ich fasse das nochmal zusammen. Mann und Frau unterscheiden sich voneinander genetisch betrachtet in jeder Körperzelle. Rund ein Drittel aller Gene bei Mann und Frau sind unterschiedlich aktiviert. Und das hat starke Auswirkungen auf die Entwicklung und den Aufbau des Gehirns und kann uns damit letztlich auch erklären, warum Frauen im Mittel mehr empathisch und Männer im Mittel mehr systemisch denken. Das heißt, von einer Austauschbarkeit oder gar Auflösung der Geschlechter kann keine Rede sein. Ich komme zum letzten Punkt: Weltbilder und ihre Folgen. Weltbilder haben immer ihre Folgen, über kurz oder lang. Warum breitet sich jetzt die Transgender-Weltanschauung eigentlich so in den westlichen Industrienationen aus? Warum ignoriert man die negativen sozialen Auswirkungen, die ich im ersten Teil des Vortrags gezeigt habe? Und warum erkennt man die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Verhaltens- und Gehirnforschung und der modernen Genetik nicht an, die zeigen, dass es unterschiedliche Rollen und Identitäten von Mann und Frau gibt, die biologisch begründet sind? Ursache ist das heute in den westlichen Industrienationen vorherrschende atheistisch-humanistische Weltbild. In diesem Weltbild ist nicht mehr Gott, sondern letztlich der Mensch das Maß aller Dinge. Der Mensch will bestimmen, was richtig und was falsch ist, und er akzeptiert keine andere moralische Instanz mehr als nur sich selbst. Und insbesondere werden eben die moralischen Werte und Gebote des biblisch-christlichen Weltbilds einfach nicht mehr akzeptiert. Das biblisch-christliche Weltbild wird nicht mehr für die Wahrheit gehalten, sondern nur noch für stellenweise wahr. Und dort, wo man sich persönlich eingeengt fühlt, verwirft man einfach dessen moralischen Gebote und Werte und definiert diese neu. Aber damit macht man noch was anderes. Damit verwirft man nicht nur einfach das biblisch-christliche Weltbild, nein, sondern man verwirft auch den dahinterstehenden Gott. Und dieser Gott ist keine Erfindung menschlicher Gedanken. Er ist auch kein theoretisches Konstrukt, ja, nach dem Motto, wir müssen uns da einen Gott erfinden, um die Menschen zu besserem moralischen Verhalten zu bewegen, sondern er ist eine real existierende Person. Diese Person hat die Welt, in der wir leben und letztlich auch uns Menschen, ursprünglich erdacht und geschaffen. Und die Regeln, die diese Person uns gegeben hat, die sind sinnvoll und genau auf uns abgestimmt. Wenn sie missachtet werden, und das leuchtet eigentlich ein, wenn man es aus der Perspektive sieht, dann müssen unweigerlich negative Folgen eintreten. Ja, wenn ich ein Auto missbrauche sozusagen und mit angezogener Handbremse Vollgas fahre, dann werde ich irgendwann mal das Auto ruinieren. Wenn ich es nicht so betreibe, wie es ursprünglich vom Hersteller vorgesehen war. Die westlichen Industrienationen halten den biblischen Bericht von der Erschaffung der Welt in 6 Tagen aus dem Nichts vor rund 6000 Jahren für einen Mythos. Auch die Erschaffung des Menschen aus dem Staub der Erde. Stattdessen glaubt man viel lieber mehrheitlich an den sogenannten Urknall und an Evolution, an Theorien, die Gott nicht mehr benötigen. Und was hier ganz wichtig ist, man wähnt sich ja sehr sicher in dieser Vorgehensweise, weil angeblich wird gesagt, hat die Wissenschaft ja diese Theorien bereits bewiesen. Mal abgesehen davon, dass man keine Theorie wirklich beweisen kann. Man kann Theorien nur widerlegen. In der Wissenschaft ist ein grundsätzlicher Beweis nicht möglich, sondern immer nur eine Widerlegung. Aber was eigentlich übersehen wird, ist, dass bei unvoreingenommener Betrachtung eine Fülle von wissenschaftlichen Indizien dagegen sprechen und stattdessen das biblisch-christliche Weltbild bestätigen. Das ist hier nur eine kleine Auswahl von meinen Vorträgen. Ich habe deswegen so viele Themen, damit die Leute sehen, egal unter welchem Blickwinkel ich das betrachte, es ist einfach nicht wahr, dass diese atheistisch-humanistischen Philosophien bewiesen werden. Absolut nicht. Das sind Theorien, die große Probleme haben, wenn sie mit den tatsächlichen Indizien konfrontiert werden. Anstatt aber sich in Theorien zu ergehen, lässt die Bibel keinen Zweifel und stellt uns in den Evangelien den Schöpfer selber vor. Und sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus hat sich auch vor rund 2000 Jahren als dieser Schöpfer ausgewiesen. Er hat nämlich viele übernatürliche Wunder getan, was natürlich heutzutage von dem aufgeklärten Menschen bestritten wird. Er verwandelte Wasser in Wein, lesen wir da. Er vermehrte Brot und Fische. Er ging auf dem Wasser. Er machte Lahme wieder gehend und Blinde wieder sehend. Er weckte Tote zum Leben. Und zum Schluss starb er sogar am Kreuz und stand aber nach 3 Tagen wieder von den Toten auf. Genügend Beweise. In seinen zahlreichen Reden verwies Jesus Christus immer wieder auf den Schöpfungsbericht der Bibel und dessen wortwörtliche Richtigkeit. Und insbesondere erfahren wir darin, dass er die direkte Erschaffung von Mann und Frau bestätigt. In der Bibel heißt es, er, also Jesus Christus, aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Wir lesen in der Bibel auch, dass Gott den Mann aus dem Staub der Erde, die Frau jedoch aus einer Rippe des Mannes erschuf. Damit hat Gott zum Ausdruck gebracht, dass er Mann und Frau zwar gleichwertig, aber mit verschiedenen Rollen erschaffen hatte. Der Mann sollte mehr irdisch orientiert sein, das heißt auf Objekte und Systeme, die Frau mehr kommunikativ, das heißt auf Gefühle und Beziehungen und sich dadurch ergänzen. Also Mann und Frau sollten durch ihre Unterschiede ein Ganzes bilden, indem Mann und Frau die von ihnen jeweils vom Schöpfer zugedachten Rollen erfüllten, sollten sie letztlich seinen vollkommenen Charakter und sein vollkommenes Wesen widerspiegeln. Also nur in dieser Kombination kann sozusagen die Idee, die Gott ursprünglich hatte, und letztlich damit auch Gottes Charakter sichtbar werden. Jetzt aber durch diese Ablehnung des biblisch-christlichen Weltbilds lehnen die westlichen Industrienationen genau dieses Wesen und diesen Charakter des Schöpfers ab. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie denkt eigentlich der Schöpfer selber zu diesem Verhalten? Wie ist seine Reaktion darauf, dass sein Wort und er selbst als Person einfach nicht mehr ernst genommen wird? Und da spricht die Bibel eine sehr deutliche Sprache. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und ihre Männer machten es genauso. Sie gaben den natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und wurden von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer trieben es schamlos mit Männern, so empfingen sie den gebührenden Lohn für ihre Verirrung an sich selbst. Die Antwort Gottes hier ist, dass er die westlichen Industrienationen ihren eigenen Begierden und entehrten Leidenschaften ausgeliefert, sie dahingegeben hat. Weil sie Gott nicht mehr achten, müssen sie die Früchte ihres eigenen Tuns selber essen. Und die Geschichte zeigt uns an, dass viele Hochkulturen letztlich an moralischem Verfall zugrunde gingen. Und es war auch kein Zufall, ja, dass sowas passierte, sondern das bewusste Gericht Gottes über Menschen, die ihn als Schöpfer abgelehnt hatten. So hat man sich zum Beispiel im Endstadium des Römischen Reichs versucht, der lästigen Kinder mittels Abtreibung oder Kindsaussetzung zu entledigen. Die Sitten und die Moral verfielen in Ausschweifung. Orgien und Liebesfeste wurden zur Alltäglichkeit. Homosexualität wurde öffentlich. Russell Kirk, ein Historiker, sagt Folgendes: Es scheint mir, dass unsere Kultur in einem fortgeschrittenen Zustand der Dekadenz ist. Dass das, was viele Menschen für einen Triumph unserer Zivilisation halten, in Wahrheit nichts anderes ist als das Spiel der Kräfte, die unsere Kultur zerstören. Dass die viel gerühmte demokratische Freiheit der liberalen Gesellschaft in Wahrheit nur die Sklaverei von Begierden und Illusionen ist, die den religiösen Glauben angreifen. Wer in diesem Leben Gott missachtet hat, wird aber nicht nur auf dieser Welt ernten, was er gesät hat, sondern er wird auch ewige Konsequenzen tragen müssen. Wer nämlich Gott in diesem Leben missachtete, wird nach diesem Leben von Gott missachtet werden. Wer in diesem Leben nicht mit Gott leben wollte, wird auch bis in alle Ewigkeit nicht mit Gott leben. Das ist ein Grundprinzip bei Gott. Das, was wir hier wollen, das bekommen wir, aber im vollen Ausmaß. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Er wird selbst verschuldet, verdammt in ewige Finsternis. Die Bibel sagt dazu Folgendes: Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. Trotz dieses sehr harten Urteils über die Sünde bietet Gott allen Menschen einen Ausweg an. Sein Sohn Jesus Christus bezahlte nämlich stellvertretend bereits für die Sünder am Kreuz. Für jeden Einzelnen von Ihnen und insbesondere auch für mich. Und sehen Sie, das ist jetzt der springende Punkt. Die Frage ist jetzt, wie gehen Sie mit diesem Wissen um? Weil das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, das wissen Sie alle. Jeder weiß das. Jeder Mensch weiß, dass er vor Gott im Grunde nicht bestehen kann. Er weiß, dass Gott existiert, auch wenn er Atheist ist und es nicht zugeben will. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Gott verspricht, dass jeder, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt und ihn als Herrn über sein Leben annimmt, nicht verurteilt wird, sondern das ewige Leben erhält. Der springende Punkt ist hier, Herr über sein Leben. Ich war früher der Herr über mein eigenes Leben. Und jeder Mensch, der Gott noch gar nicht kennt, der noch nicht Jesus Christus wirklich kennt, führt auch sein eigenes Leben. Das ist sozusagen der Normalzustand, mit dem wir geboren sind. Er lebt nicht für Gott, sondern er lebt für sich selbst, macht eigene Lebenspläne und denkt, das ist okay, weil alle anderen machen es ja auch so. Aber nur weil es alle anderen so machen, heißt es noch lange, dass es richtig ist. Und in Gottes Augen ist es ganz grundverkehrt. Gott sagt, ihr braucht's mich, ihr sollt euch an mir orientieren, weil ich weiß viel besser, was für euch gut ist. Ich habe euch schließlich geschaffen. In der Bibel heißt's, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes.